Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zur Stille Gott darum bitten, dass er uns fähig macht, sein Reden zu verstehen. Herr, wir sind hier, weil du uns gerufen hast, ganz egal, ob uns das bewusst ist oder nicht. Und du hast mit uns zu reden. Sende deinen Heiligen Geist, damit wir verstehen, was du uns sagst. Und dass dein Reden unser Leben verändert. Segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, wir singen als Predigtlied, ich fange mal von hinten an. Wir singen als Predigtlied nach dieser Predigt, vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Dieses Lied gehört zu den beliebtesten Liedern im Gesangbuch, obwohl es noch relativ jung ist für Gesangbuchverhältnisse. Und der dritte Vers dieses Liedes ist sogar ein Kernvers, wurde also von unserer Landeskirche ernannt zu einem der Verse, die jeder evangelische Christ kennen, regelmäßig singen und am besten sogar auswendig beherrschen sollte. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen. In Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. Das Lied atmet Vorfreude und Elan. Man singt es gern, wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Wenn man eine neue Stelle antritt, wenn eine Hochzeit gefeiert wird. Es wurde geschrieben 1989, ich vermute sehr spät im Jahr, in Jena, also hier im Osten, in einer Zeit, wo auch alles neu war und die Leute voller Optimismus und Vorfreude waren auf das, was kommt. Manche Bedenken sich auch schon hineinmischten, aber doch im Wesentlichen großer Optimismus herrschte. Auch unsere Kirche und unsere Gemeinde wird zurzeit auf neue Wege gewiesen. Es gibt weitere Zusammenlegungen. In dieser Woche hat eine Gemeindeversammlung in Hohenfichte stattgefunden, die kleinste unserer Schwestern, weil es der Druck wächst, auch aus Augustusburg, auf eine Zusammenlegung der Gemeinden dort, Augustusburg, Erdmannsdorf und Hohenfichte. Und da sollte wenigstens die Gemeinde nochmal gehört werden. Es gibt ab 1. Januar einen neuen Stellenplan für unseren Kirchenbezirk. Wir haben viele Prozente Kantor verloren in Frankenberg. Ein Gemeindepädagoge fällt weg im Durchschnitt und 4,5 Pfarrer müssen eingespart werden. Und ein weiterer Hauptamtlicher verlässt unser Schwesternkirchverhältnis, die Gemeindepädagogin Mandy Trompel, die uns beim Leuchtturm mitgeholfen hat in den letzten Monaten diesem Jahr. Die hat sich eine neue Stelle gesucht. Das ist eigentlich nichts Neues, nichts Ungewöhnliches, dass kirchliche Mitarbeiter wechseln und neue Herausforderungen suchen, anderswo eingesetzt werden. Neu ist in unserer Situation, dass es wenig Hoffnungen gibt, dass diese Stellen wieder besetzt werden können, weil es eben so sehr an Leuten fehlt. Vertraut den neuen Wegen lässt sich schön singen, wenn man optimistisch gestimmt ist. Spannend wird es, wenn der neue Weg mit großen Sorgen oder Befürchtungen verbunden ist. Aber gerade da gilt ja die Aufforderung, wenn man optimistisch ist, braucht man kein Vertrauen, dann weiß man, wird alles gut. Aber gerade da ist die Aufforderung nötig, vertraut den neuen Wegen. Weil es eben Gott ist, der uns auf diesen Weg schickt, der uns mit so viel Bedenken und Sorgen erfüllt, dieser neue Weg. Das mag mit menschlichen Fehlern zusammenhängen, mit Dingen, die man nicht vorhergesehen hat von Seiten der Verantwortlichen in unserer Kirche. Das mag mit dem Versagen der Kirche als Ganzer zu tun haben. Oder auch mit der Art, wie wir als einzelne Christen unser Christsein leben. Dass die Kirche eben in dieser Situation ist und sich auf diesen Weg begeben muss. Aber wie auch immer man die Gründe im menschlichen Bereich sieht, es geschieht nicht ohne Gottes Willen und Gottes Plan. Und deswegen brauchen wir keine Angst zu haben vor dem Weg, der vor uns liegt. Und selbst wenn es geschehen sollte, irgendwann in ferner oder naher Zukunft, dass die Stellenstruktur und das System der Landeskirche völlig zusammenbrechen, das würde uns vor viele Probleme stellen und uns mit vielen völlig neuen Aufgaben konfrontieren als Kirchgemeinde an der Basis. Aber wo Gott Gemeinde bauen will, da baut er Gemeinde. Auch ganz ohne äußerliche Voraussetzungen.
Wir sehen das ja, wenn wir in die Welt hineinschauen, in Nordkorea, wo es lebensgefährlich ist, irgendetwas für Kirchgemeinde zu tun. Im Iran, wo die traditionellen Gemeinden halbwegs ihr friedliches Leben führen können, aber wehe, es sammelt sich eine Gemeinde aus ehemaligen Muslimen. In Nordafrika, wo es auch schon lange Kirchen gibt, die so ein Schattendasein fristen, aber sich auch neuerdings Gemeinden sammeln und wachsen aus ehemaligen Muslimen, die unter ganz großen Problemen, unter Gewalt, Benachteiligung und staatlicher Repression stehen. Und trotzdem wachsen diese Gemeinden und werden größer. Wo Gott Gemeinde bauen will, da baut er. Und wo Gott Gemeinde dem Verfall preisgeben will, und auch das geschieht ja, dann ist das nicht durch menschliche Mittel aufzuhalten. Weder durch modernere Konzepte, noch durch eine zeitgemäßere Moral, der sich die Kirche jetzt anschließt, noch durch umfangreiche Finanzspritzen, die von irgendwo herkommen. Durch nichts wird der Verfall von Gemeinde aufzuhalten sein, wenn Gott sie dem Verfall preisgibt. Dass wir neue Wege gehen müssen, dass alles oder vieles ganz anders wird und wir Dinge anpacken müssen, mit denen wir keine Erfahrungen haben, das alleine sollte kein Grund zur Sorge sein. Die einzige Sorge, die wir haben sollten, ist, dass es tatsächlich Gott ist, der uns auf diesen neuen Weg sendet. Und unsere einzige Sorge sollte sein, dass wir Gottes Sorgen teilen und dass wir uns um Gottes Sorgen sorgen. Hat Gott Sorgen? Ist man im Himmel nicht völlig sorgenfrei und wenn Gott irgendwas will, dann schnippst du mit dem Finger und dann passiert es? Nein, Gott macht das Sorgen, was menschlichen Entscheidungen unterliegt, wo Gott uns den freien Willen gegeben hat und deswegen akzeptieren muss, wenn wir uns anders entscheiden und den verkehrten Weg einschlagen. Gottes Sorge kommt in einem Vers unseres Predigtextes des Evangeliums zum Ausdruck, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Liebe Gemeinde, es geht Gott nicht so sehr um Stellenpläne, um Strukturmodelle, um finanzielle Absicherung, nicht mal um die Abdeckung von Gottesdiensten mit Pfarrern und Organisten oder anderen Musikern. Das alles ist wichtig und das alles beschäftigt uns, aber das ist nicht die Sorge Gottes, sondern Gott sorgt sich lediglich um seine Kinder, die tot sind und lebendig werden sollen, die verloren gegangen sind und die er wiederfinden will. Es sollte uns also nicht Sorge machen, dass wir weniger Konfirmanden haben als früher, sondern lieber das, dass es so viele Jugendliche gibt, die überhaupt gar nichts von Gott hören und von Jesus erfahren. Wir sollten uns keine Sorgen um die weiter sinkenden Gemeindegliederzahlen machen. Also die Kassenverwalterin muss sich da schon sorgen, aber es sollte nicht unsere Hauptsorge sein, sondern vielmehr die andere Tatsache, dass es Gemeindemitglieder gibt, und zwar eine Mehrheit, die offensichtlich gar keine Beziehung zu Jesus Christus haben, obwohl sie Kirchensteuern bezahlen, und die keinerlei Kontakt zur Gemeinde haben, obwohl doch die Gemeinde der Leib Christi ist, über den man mit Jesus verbunden sein kann. Liebe Gemeinde, vielleicht ist das der tiefste Grund unseres Dilemmas, in dem wir uns ja offensichtlich als Kirche befinden. Dass wir als Kerngemeinde, als Gottesdienstteilnehmer, als Mitarbeiter Gottes Empfinden nicht teilen. Gottes große Sehnsucht, die er hat nach seinen Kindern, nach denen, die eben gerade nicht hier sind. Gottes tiefem Ernst, dass er weiß, wer ihn nicht kennt und ohne ihn lebt, ist tot, auch wenn er noch draußen herumläuft und dass er zum Leben finden soll. Um eine Beispielstelle noch zu nennen aus dem Alten Testament, in Hesekiel 18 sagt Gott, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinem Weg und am Leben bleibt? Dass Menschen ohne Gott sterben und ohne ihn verloren gehen, das ist ihm nicht egal. Da sagt er nicht, ist doch selber schuld, haben sie sich doch selber so entschieden. Sondern es tut Gott weh und er hat keine Freude daran. Und dann auf der anderen Seite die große Freude Gottes, wenn er seine Kinder wieder in seine Arme schließen kann. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Gott kann gar nicht anders als fröhlich sein, wenn jemand zu ihm umkehrt, egal was er vorher gemacht hat, egal in welcher Situation er ist, egal was ihn motiviert, jetzt nun zu Gott umzukehren. Gott kann gar nicht anders, als sich zu freuen und fröhlich zu sein. Er denkt nicht mal im Traum dran, seinem verlorenen Sohn zu sagen, du kommst doch bloß, weil du Hunger hast. Wenn du noch genug Geld hättest, hättest du noch lange nicht an Umkehr gedacht. Nee, hätte er nicht. Aber Gott freut sich, dass er kommt. Und die Motivation oder der Anstoß, der ihn dazu geführt hat, ist erstmal zweitrangig. Gottes große Sehnsucht, Gottes tiefer Ernst und seine unendliche Freude. Das betrifft zuerst uns Christen selbst. Gott hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit jedem von euch. Und wenn ihr sonntags nicht in der Kirchenbank sitzt, dann ist das nicht ein Problem, dass der Pfarrer die Leute Schäfchen zählt und sagt, sind aber wenig heute. Sondern dass Gott sagt, ich habe mich so gefreut auf die Zeit mit dir. Wo bist du denn geblieben? Gott hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit jedem von uns. Und er warnt uns ernst und sagt, bleibe nicht in Sünde. Wenn du einen Schritt hineingetan hast, auf den falschen Weg, in das falsche Verhalten, dann bleib dort nicht. Du entfernst dich immer mehr von mir und irgendwann haben wir den Kontakt völlig verloren und ich kann dich nicht mehr erreichen. Kehre jetzt um. Und die große Freude, die Gott empfindet, wenn eins seiner Kinder umkehrt und ihn sucht, ihn bittet, wenn wir zu ihm kommen, egal mit was, mit dem kleinen Problem, mit einer großen Verzweiflung, mit einer Schuld, mit einer Freude, mit einfach dem Gefühl, ich muss wieder mal mit Gott die Verbindung aufnehmen. In jedem Falle ist es eine große, eine riesige Freude für ihn. Das betrifft uns als Kerngemeinde, genauso aber eben alle distanzierten Kirchenmitglieder und die kompletten Heiden. Nach jedem Einzelnen hat Gott Sehnsucht. Wie eine Mutter, der man das Kind weggenommen hat, das vielleicht in der Isolierstation im Krankenhaus liegt und die Mutter möchte so gerne in den Arm nehmen und kann nicht. Eine solche Sehnsucht hat Gott nach jedem Menschen, der da draußen rumläuft. Um jeden tut es ihm weh, der in sein Verderben läuft. Und Leben und Sterben ohne Gott bedeutet, in sein Verderben zu laufen. Und für jeden feiert Gott eine Willkommensparty, der den Weg zu Gott findet oder der sich erstmal schon auf den Weg macht. Das allein ist für Gott ein Grund zu feiern. Die Umkehr und der erste Schritt auf ihn zu, das ist schon für Gott Anlass zum Feiern. Die Freude, die Gott empfindet, wenn seine Kinder zu ihm kommen, ist nicht die Freude, die ein alter Vater im Pflegeheim hat, wenn sein Sohn ihn mal besucht. Sondern es ist die Freude eines Vaters, der sein Kind gerade aus einem brennenden Haus gerettet hat und sagt, puh, gut, dass ich das noch geschafft habe, dass ich dich jetzt im Arm halte, dass nichts passiert ist, dass das gut gegangen ist, dass ich dich lebend wieder habe. Das ist die Freude Gottes. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der ehemalige sächsische Landesjugendwart Rainer Dick, den Älteren von uns, die mal jung waren und damals auch schon Christen, ist er bekannt. Der hat mal gesagt, manchmal sagen mir kirchliche Mitarbeiter, der Boden in meiner Gemeinde ist steinhart, da wächst nichts. Hier ist jeder Handgriff umsonst. Und er sagt, ich antworte dann manchmal, vielleicht ist der Boden so hart, weil er noch nicht mit den Tränen der Mitarbeiter gedüngt worden ist. Und die Mitarbeiter, das sind die Hauptamtlichen, die Nebenamtlichen, die Ehrenamtlichen und die, die zum Gottesdienst kommen und Gemeinschaft mit Gott haben, obwohl sie sich selber noch gar nicht so als Mitarbeiter verstehen. Aber sie sind Gottes Kinder und Leute, die mit an seiner Sache ziehen. Die Tränen der Mitarbeiter. Die Strukturen, die Regionen, die Kirchenbezirke und so weiter, die sind das Gerippe der Kirche. Und die Gerippe braucht ein Mensch, damit er nicht zusammenklatscht, wenn er früh aus dem Bett aufsteht. Aber das Gerippe alleine ist tot, wissen wir ja. Das ist ein Symbol für einen Verstorbenen. Das ist das, was noch am längsten übrig bleibt. Das Fleisch und Blut der Kirche, das sind Menschen mit einer Retterliebe, so haben es früher die Pietisten gesagt, die eine Retterliebe im Herzen haben, die Menschen lieben, die Gott noch nicht kennen und sich wünschen, dass sie gerettet werden. Und diese Retterliebe entsteht, wenn man Jesus in seinem Herzen hat, weil Jesus diese Retterliebe hat. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt, heißt es in dem Lied, das wir gleich singen, in der dritten Strophe. Neue Strukturen, neue Konzepte, bessere Schulungen für Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die können gut oder wenigstens nötig sein oder sind das auch manchmal nicht. Aber das ist nicht das, wohin uns Gott gesandt hat, sondern er hat uns gesandt zur Sehnsucht, zum Ernst und zur Freude. für die verlorenen und gefundenen Kinder Gottes. Was sollen wir also tun? Viele befürchten jetzt einen Aufruf zum Engagement. Wenn wir den Vater in dem Gleichnis sehen, der tut gar nichts. Der sitzt zu Hause und wartet. Er tut nichts, er wird nicht aktiv, aber er ist permanent bereit. Er hält immer Ausschau nach seinem Sohn. Vermuten wir, sonst hätte er ihn ja nicht von Weitem schon gesehen und wäre ihm dann allerdings entgegengerannt, als er in Sichtweite war. Er sehnt sich nach seinen verlorenen Kindern und das prägt seine Haltung. Es geht also nicht um Aktion. Wir können Aktion machen, wir können Straßenevangelisation machen, im Uli-Park, falls wir dort jemanden treffen. Wir können eine Evangelisationsveranstaltung machen und dafür säkulare Räume mieten. Wir können Evangelisation per Video übertragen, wir können Flyer verteilen und sonst noch irgendwas. Aber die Aktion allein bringt es nicht, sondern es geht um unsere Einstellung. Das Gleichnis beginnt mit der Einleitung: Es kamen aber überall die Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Das war nicht einmal, sondern überall, wohin Jesus kam, versammelten sich die Sünder und Zöllner um ihn. Also die, die nicht mit Gott im Reinen waren. Aber sie haben an Jesus gespürt, wie wichtig sie für Gott sind. Die anderen Frommen, die haben sie verachtet und haben gesagt, ihr seid der letzte Dreck, ihr habt ja alles verkehrt gemacht, Gott ist mit euch unzufrieden. Aber Jesus haben sie gespürt, ich bin für Gott wichtig. Er hat Sehnsucht nach mir. Von Jesus wurde ihnen klar gesagt, und eigentlich haben etwas, was sie eigentlich tief im Herzen auch selbst gemerkt haben, du bist verloren ohne Gott. Du hast keine Hoffnung auf Rettung. Dein Leben geht in den Untergang ohne Gott. Und sie haben bei Jesus erlebt, und sie haben mit Jesus, Jesus hat es sie erleben lassen. Wer nach Hause kommt zu Gott, der erlebt die reine Freude. Viele Menschen, die die Kirche nicht kennen, die verbinden ja als allerletztes Freude damit. Die denken sich ja sehr ernst und sehr feierlich und sehr ehrwürdig und vielleicht manchmal gedrückt, wenn der Pfarrer über die Sünde spricht. Aber mit Freude verbinden das die meisten nicht. Aber es ist eine Freude, die die meisten Menschen noch gar nicht erlebt haben, von der sie gar nichts ahnen. Diese Erfahrung, nach Hause kommen zu Gott, in Gottes Arme geschlossen zu werden und die völlige Vergebung und Annahme zu erfahren. Wir erleben es in unserer Gesellschaft, wenn die Kirche keinen Klartext redet, und zwar im Blick auf ihr Kernthema, das Evangelium von Gericht und Gnade. Wenn die Kirche stattdessen das redet, was man von ihr erwartet, in puncto Politik, soziales Engagement oder ethische Fragen oder was es sonst gibt, Ökonomie. Wenn die Kirche das redet, was man von ihr erwartet, dann gewinnt sie an Akzeptanz. Alle sagen, haben Sie wieder was Schönes gesagt, das drucken wir gleich vorne in der Zeitung ab. Aber sie verliert an Relevanz. Weil das, was dann gesagt wird, braucht eigentlich niemand, weil das die anderen auch alle schon gesagt haben. Wenn die Kirche redet, was man von ihr erwartet, statt ihr Kernthema klar und deutlich zur Sprache zu bringen, dann gewinnt sie wohl Akzeptanz, aber verliert an Relevanz. Und so ist es bei uns als einzelnen Christen auch. Wenn wir zur nächsten Party oder zum Sommerfest gehen, da kann man ja jetzt fast jeden Tag irgendwo eine finden, am Wochenende kann man parallel zu dreien gehen, geht es uns, wenn wir da am Biertisch sitzen und mit jemandem reden, geht es uns dabei um Akzeptanz, dass der andere denkt, ja, da ist zwar in der Kirche, aber da ist ganz okay, oder geht es uns um Relevanz, dass wir in diesem Gespräch Dinge sagen, die nur wir als Christen sagen können und etwas zur Sprache bringen oder eine Haltung zum Ausdruck bringen, die nur von uns als Christen kommen kann. Wir haben Relevantes zu sagen, wir haben Gutes zu sagen. Wir haben nicht zuletzt, und das ist eigentlich der erste Schritt, dem anderen seinen Wert bewusst zu machen. Du bist unendlich wertvoll, weil Gott sich nach dir sehnt. Er möchte nicht auf dich verzichten. Du bist für ihn wichtig. Gott hat eine große Sehnsucht nach dir. Gott möchte auf gar keinen Fall, dass du verloren gehst. Und dass du verloren bist und dass du in deinen Problemen und Sorgen untergehst. Sondern Gott hat einen Weg für dich, einen guten Weg, einen Weg zur Rettung, einen Weg zum Heil. Und es gibt keine größere Freude im Leben, als von Gott gefunden zu werden und bei Gott wieder anzukommen. Das ist unsere Botschaft und damit sind wir wichtig für andere, denen wir begegnen. Gott hat Sehnsucht nach dir. Gott will auf keinen Fall, dass du verloren gehst. Und es gibt keine größere Freude, als von Gott gefunden zu werden. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun und zur Sprache bringen.